Stehen wir auf zum Gebet. Vater, wir danken dir für die Zeit hier. Wir beten, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort verstehen. Lass uns nicht was hineinlesen, was nicht da steht. Bewahre uns vor falschen Fährten. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich offenbart. Und bis auf den heutigen Tag, du hast uns das Wort gegeben. Und wir haben Offenbarung vor uns. Wir preisen dich, Herr, dass wir einen lebendigen Gott haben. Bitte segne unsere Beschäftigung mit diesem Buch. Amen. Ja, wir lesen Kapitel 2, Vers 1. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Der Schlaf war dahin, bitte, nicht der Traum. Den Traum hat er nicht vergessen. Er wusste sehr wohl, was er geträumt hatte. Das Ganze geschah im zweiten Jahr der Regierung, jetzt muss ich gerade suchen, ob ich die richtige, ja, im zweiten Jahr nach babylonischer Zählweise. Das Jahr 0 ist das Thronbesteigungsjahr, das war Herbst 605 bis 604. Das Jahr 1 war dann Herbst 604 bis 603 und das Jahr 2 war 603 bis Herbst 602 vor Christus. Das heißt also, im Herbst 602 war das dritte Jahr der Ausbildung Daniels eben zu Ende gegangen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dieser Traum geschehen konnte, nachdem die Ausbildung fertig war. Das heißt, wenn Daniel hier dann gerufen wird, dann weil er ja schon mit seinen Freunden ja schon in der Nähe des Königs war. Sie dienten dem König, heißt es in Kapitel 1. Sie waren nach der Ausbildung schon in den engeren Kreis des Königs gerufen worden. Also es geht sich sehr wohl aus. Zum Zeitpunkt von Kapitel 2, Vers 1 kann also die Prüfung von Kapitel 1, Vers 20 vermutlich im Sommer 602 schon bereits Vergangenheit sein. Nur, dass wir wissen, das geht sich chronologisch hier sehr wohl aus. Also chronologisch folgt tatsächlich Kapitel 2 auf Kapitel 1. Der König befahl, dass man die Gelehrten und die Beschwörer, die Zauberer und die Chaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun. Und sie kamen und traten vor den König. Also hier gab es Zukunftsdeuter, Traumdeuter, die waren übrigens hochbezahlt. Jetzt kommt der Test, ob sie ihren Gehalt auch wirklich verdienen. Sie hießen hier Chaldäer, ursprünglich diese mythischen Südbabylonier, aus denen Nebukadnezars Familie stammte. Chaldäer wird ja oft mit Babylonier gleichgesetzt, aber eigentlich waren die Chaldäer die südlich Wohnenden, mehr im Süden Wohnenden. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus war das die Bezeichnung für gewisse babylonische Astrologen und Weise, deshalb heißen sie hier auch Chaldäer. Hier vermutlich also südbabylonische Priester, die hier gerufen wurden. Vers 3, und der König sagte zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Traum ist, mein Geist ist beunruhigt oder aufgewühlt, den Traum zu erkennen. Also sein Geist war am Suchen, zu verstehen, zu erkennen, was er geträumt hatte. Vers 4, und die Chaldäer sagen zu dem König auf Aramäisch, und jetzt, ab jetzt ist Aramäisch. Die Chaldäer sagen zu dem König auf Aramäisch, und ab jetzt bis Kapitel 7 ist Aramäisch. König, lebe ewiglich, sage deinen leibeigenen Knechten den Traum, so werden wir die Deutung anzeigen. Der König antwortete und sagte zu den Chaldäern, die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht kundtut, sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser sollen zum Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeigt, sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum gebt mir den Traum und seine Deutung an. Und sie antworteten zum zweiten Mal und sagten, der König sage seinen Knechten den Traum, so werden wir die Deutung angeben. Der König antwortete und sagte, ich weiß genau, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass von mir das Wort kundgegeben ist Wenn ihr mir den Traum nicht kundtut, ist dies Ende das Urteil über euch. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und verderbte Rede von mir zu sprechen, bis die Zeiten sich ändern, bis die Zeit sich ändere. Darum sagt mir den Traum, dann werde ich wissen, dass ihr mir die Deutung angeben werdet. Also der König war sehr clever. Der wusste, dass er wusste, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, ob er wirklich die Wahrheit bekommt. Es ist ja eine schöne Sache, Traumdeuter zu haben. Und die Traumdeuter, die können dem König vorlügen, was sie wollen, oder? Der König muss es einfach glauben. Ja, sie sind ja Traumdeuter. Aber wie kann er herausfinden, ob sie wirklich die Wahrheit sprechen, ob sie das überhaupt können, Träume deuten? Und da hat er diese Idee gehabt, ja, wenn sie Träume deuten können, das ist was Übernatürliches. Dann sollen sie mir bitteschön auch den Traum sagen. Das ist auch was Übernatürliches. Also, er kann es nicht anders als so. Also, das ist diese erste Frage, die man sich stellt, wenn man diesen Text liest. Warum sagt er ihnen den Traum nicht? Träume deuten durch übernatürliche Weisheit, das ist kein Problem, haben sie behauptet. Das war ihr Behauptung schon seit jeher. Oder wir haben ja besonderen Zugang zu übernatürlichen Wesen, zu den Göttern. Und dadurch behaupten sie also, sie hätten wirklich Zugang zu, dass die Götter sich ihnen offenbaren, diese Götzen. Aber warum hat er ihnen gesagt, ihr seid Lügner? Warum sagt er schon in Vers 8, ihr seid Lügner? Ich weiß genau, dass ihr Zeit gewinnen wollt. Und Vers 9, am Ende, ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und verderbte Rede von mir zu sprechen, bis die Zeit sich ändere. Woher weiß er denn das? Offensichtlich an der Art, wie sie reagieren. Sie sagen ihm zum zweiten Mal, also er sagt ihnen, sagt mir den Traum und sagt mir die Deutung. Und sie sagen ihm, bitte sag du uns den Traum, wir sagen dir die Deutung. In Vers 7, zum zweiten Mal, der König sage den Knechten den Traum, dann werden wir die Deutung sagen. Jetzt merkt er, da stimmt doch was mit diesen Leuten nicht. Wenn sie schon behaupten, sie haben Zugang zu übernatürlicher Offenbarung, dann können sie doch auch drauf kommen, was er geträumt hat. Wenn er nämlich weiß, sie können auf übernatürliche Weise den Traum sagen, das kann er überprüfen. Den Traum weiß er ja, was er geträumt hat. Wenn sie ihm den Traum sagen können, dann wird das andere, die Deutung, auch die Wahrheit sein. Wenn sie das erste nicht können, dann können sie das zweite auch nicht. Darum geht es. Deshalb hier in Vers 9, wenn ihr mir den Traum nicht kundtut, dann ist das Urteil, übersteht das Urteil über euch fest. Und sie dann in Vers 10, die Chaldäer antworten vor dem König und sagen, kein Mensch ist auf dem Erdboden, der die Sache des Königs anzeigen könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese vor irgendeinem Gelehrten oder Zauberer oder Chaldäer verlangt hat, denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König angeben könnte, als nur die Götter. Und deren Wohnung ist nicht bei den Menschen, bei dem Fleisch. Also so ein Pech, dass die Götter nicht bei uns wohnen. Nur die Götter können sowas, was du verlangst. Aber zu den Göttern haben wir leider keinen Zugang. Die wohnen ja nicht bei uns. Aha. Also mit anderen Worten, wir Menschen haben keinen Zugang zur Übernatürlichkeit, zu den Göttern. Warum haben wir keinen Zugang zu Göttern? Und warum können wir das nicht? Weil Götter sich nicht offenbaren. Das ist jetzt die Schlussfolgerung, oder? Götter offenbaren sich nicht, Herr König. Also bitte sag uns den Traum, dann sagen wir die Deutung. Und jetzt merkt er, woran er liegt. Jetzt merkt er, die haben nicht nur heute ihn belogen, die haben ihn immer belogen. Das ist ja eine einfache Sache. Der König träumt irgendwas und wir erzählen ihm irgendwelche Geschichten. Jetzt merkt er, das ist der Grund, warum er so zornig wird. Vorher, Träume deuten, kein Problem. Übernatürliche Weisheit, kein Problem. Wir sind ja weise, oder? Und jetzt, wo sie testet, kommt's raus. Also, Vers 12. Hierüber wurde der König zornig und er grimmte sehr. Warum ist er so zornig? Warum ist er jetzt so zornig, dieser König? Weil er merkt, ich habe jahrelang oder jahrzehntelang die Leute teuer bezahlt und sie haben mich immer angelogen. Deshalb dieses strenge Urteil. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und die Verfügung ging aus und die Weisen waren daran, getötet zu werden. Und man suchte Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht dem Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, die Weisen von Babel zu töten. Er antwortete und sagte zu Arioch, dem Obersten des Königs, warum das strenge Urteil vom König? Da teilte Arioch die Sache dem Daniel mit. Also, er merkt, dass die Menschen, diese Leute gar keinen Zugang haben zu Gott. Und wenn man keinen Zugang hat zu Gott, wenn es keinen Gott gibt, der sich offenbart, wie kann man die Wahrheit erfahren? Es gibt die schreckliche Entdeckung, die er macht, es gibt keinen Gott, der sich offenbart. Kein Gott der Babylonier kann sich offenbaren. Es gibt überhaupt keinen Gott. Und wir wissen überhaupt nichts über die Zukunft. Das macht ihn so frustriert, dass er alle umbringen lässt. Inklusive Daniel, denn der gehört auch zur Gruppe der Weisen. Alle Weisen. Er ist jetzt frustriert über alle Weisheit der Menschheit, der Menschen. Aber Daniel, Vers 16, in sanftmütiger, demütiger Weise. Vers 16, Daniel ging hinein und er bat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewähren möge, um dem König die Deutung anzugeben. Hier ist einer von ihnen, der nicht sagt, oh König, wir haben keinen Zugang zu den Göttern. Pech gehabt. Hier ist einer, der sagt, gib mir Zeit, ich werde meinen Gott fragen. Schön, dass er sehr, man sieht hier, wie Daniel gelernt hat in seinem Leben, wie Daniel hier dem Herrn vertraut. Daniel wusste, Gott hat mich nicht von ungefähr gerade hierher gestellt an diesem Platz. Er wusste Bescheid. Gott hat mich hierher gestellt und dann wird Gott auch jetzt das nicht zulassen, dass ich getötet werde. Der hat einen Auftrag für mich. Das ist ganz logisch, die ganz normale Logik des Glaubens. Und aufgrund dieser Logik wagt er es und sagt, okay, dann wird Gott es mir offenbaren. Aber ich brauche Zeit. Und er bittet um die Zeit. Gut, hierauf ging Daniel in sein Haus und teilte die Sache seinen Gefährten Hanania, Misael und Asaria mit, auf dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Also, er tut das einzig Richtige. Er betet jetzt mit seinen Freunden zusammen um Offenbarung. Das ist der einzige Weg, wie wir Menschen Weisheit bekommen können. Wir brauchen Offenbarung durch Gott. Abhängigkeit. Gemeinsames Gebet, er war nicht allein, das ist auch sehr gut. Alle vier glaubten an einen Gott, der sich offenbart. Vers 19, hierauf wurde dem Daniel, also das ist hier der Punkt, oder? Die Frage ist, gibt es einen Gott, der sich offenbart? Vers 19, hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel dem Gott des Himmels. Daniel hob an und sagte, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht jetzt um den Namen Gottes, um das Wesen Gottes. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht nicht um irgendwas anderes. Vers 21, er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Das heißt, Gott ist es, der die Zeiten, die Fristen, die Zeitpunkte herbeiführt, dass sich die Geschichte verändert. Gott setzt die Termine. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Gott, der Daniel preist Gott dafür, dass er den eigenen König Joachim abgesetzt hat. Und der Nebukadnezar, und dass jetzt Nebukadnezar der Regent ist über Israel. Und dass Israel in der Gefangenschaft ist. Daniel preist Gott dafür, dass Gott Könige absetzt und Könige einsetzt. In einer schwierigen Zeit, das ist jetzt ganz kurze Klammer für unsere persönliche Anwendung, schwierige politische Umstände, da ist es oft so, dass die Christen murren gegen die Politiker, anstatt Gott zu preisen, der weise ist und genau weiß, er hat es zugelassen. Denn es wird kein Politiker Politiker, wenn Gott es nicht zulässt. Und wer in Amerika gewinnen wird, das entscheidet nicht die Amerikaner. Das entscheidet Gott, wer Präsident wird. Und wir Christen müssen mehr damit rechnen, mit der Macht Gottes. Und man kann auch beten, dass Gott jemand absetzt, klar. Ist ja auch schon gewesen in der Geschichte, dass Christen gebetet haben und Gott hat dann gehandelt. Also, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt Weisen Weisheit, den Weisen Weisheit und Erkenntnis denen, die Einsicht erkennen, die einsichtig erkennen. Also wenn jemand Erkenntnis bekommt, dann ist es eine von Gott gegebene. Er ist, der das Tiefe und das Verborgene offenbart. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Daraufhin ging Daniel zu Arioch hinein, den der König bestellt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sagte zu ihm, bringe die Weisen von Babel nicht um. Er war nicht egoistisch und hat gesagt, bin ich froh, dass alle Weisen mal umgebracht werden und alle Okkultisten mal getötet werden, dann geschieht ihnen ja recht. Überhaupt nicht, nein. Bring sie nicht um, lass sie weiterleben. Er setzt sich ein. Gott will nicht, dass den Tod des Sünders. Gott will immer wieder, dass der Mensch lebt und dass er noch die Gelegenheit hat, umzukehren. Führe mich vor den König und ich werde den König die Deutung angeben. Da führte Arioch eilends Daniel vor den König und sagte zu ihm, ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung kundtun wird. Der König hob an und sagte zu Daniel, dessen Name Beltschazar war, bist du imstande, den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun? Man kann sich das Erstaunen des Königs nicht vorstellen. Es gibt tatsächlich einen von den Weisen, es gibt also tatsächlich eine Offenbarung Gottes. Daniel antwortete dem König und sagte, das Geheimnis, dass der König verlangt, können Weise und Beschwörer, Gelehrte und Wahrsager dem König nicht angeben. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er tut dem König Nebukadnezar kund, was sein wird in der letzten Zeit der Tage. Es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Darum geht es. Es gibt tatsächlich einen Gott, allerdings nicht bei den babylonischen Götzen zu finden. Es gibt einen Gott. Das ist die Hauptsache hier von dem Traum. Es gibt einen Gott, der sich offenbart. Und der die Herrschaft in der Hand hat. Übrigens, hier wird es gesagt, in Vers 28, dieser Ausdruck, er tut dem König kund, was sein wird in der letzten Zeit der Tage. Das ist ein Ausdruck, der kommt im Alten Testament oft vor. Ich bin dem mal nachgegangen. Das bedeutet nicht, wie das oft gesagt wird, die Endzeit. Das ist nicht gemeint. In der letzten Zeit der Tage ist ein Ausdruck einfach, der heißt, in der Späte der Zeit, das heißt, irgendwann in der Zukunft, hat nichts zu tun mit exakter, ist nicht ein exakter Zeitraum, manche meinen dann irgendwie so ein paar Jahre vor, bevor die Ewigkeit anbricht oder so. Nein, nein. Der Ausdruck heißt einfach, in der Späte, ganz wörtlich übersetzt, in der Späte der Tage. Also in der späten, in der ferneren Zukunft, würden wir übersetzen. Dein Traum und die Gesichter deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was später nach diesem geschehen werde. Wiederum, später, irgendwann in der Zukunft. Es geht nicht um einen ganz konkreten Zeitangabe hier. Hat einfach über die Zukunft seines Königreiches nachgedacht. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, Babylon als Weltmacht wird für ewig bleiben. Hat der Kunde getan, ja, was nach diesem geschehen werde. Und der, der die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weise, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man dem König die Deutung kundtue und dir die Gedanken deines Herzens kenntlich werden. Also wiederum, er weist wieder auf Gott hin, nicht auf sich. Wenn Gott uns etwas offenbart, hat das nicht einen Selbstzweck, sondern ist es, um es weiterzugeben. Hier ist es, um es dem König klarzumachen, was in seinem Herzen, die Gedanken seines Herzens waren, als er da geträumt hat, was es bedeuten sollte. Und jetzt kommt die Deutung des Traumes, Vers 5 und Vers 31. Du König schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen, teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss, nicht durch Hände und das Bild auf seine Füße, von Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Was hier interessant ist für uns, ist, der Traum ist der Gestalt, dass alles gleichzeitig fällt. Also wenn der Stein kommt, dann fällt der ganze Koloss, stürzt der ganze Koloss in sich zusammen. Er trifft ihn auf die Zehen, auf die Füße und die Füße ist gerade der Schwachpunkt dieser Statue, und wenn die fallen, fällt dann alles zusammen. Das ist aber nur im Traum so, in der Geschichte selber ist es anders. In der Geschichte selber ist es hintereinander, aber hier im Traum ist es gleichzeitig. Wir erfahren das ja jetzt gleich. Wir brauchen nur weiterlesen. Also, Vers 35 in der Mitte. Und der Wind trug sie hinweg und es wurde keine Spur von ihnen gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Also hier ist der Traum. Jetzt erfährt der König, dass es mehr gibt als eine menschliche Traumanalyse, nämlich göttliche Offenbarung. Und jetzt wird ihm also gedeutet, jetzt wird diese kommt die Deutung, Vers 37, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Herrlichkeit gegeben hat, und überall, wo Menschen, Söhne, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Also das Erste, was wir erfahren hier, um das Bild von gestern nochmal zu bringen, dass du bist das Haupt von Gold, also das ist sein Reich. Sein Weltreich, das babylonische Weltreich, das mit Nebukadnezar war ja das Babylonien zu einem Weltreich geworden. Vorher war es kleiner und war nicht ein Weltreich. Aber jetzt das neue babylonische Reich mit Ägypten unter seiner Herrschaft und mit Juda unter seiner Herrschaft, und Assyrien ist besiegt. Also das ganze Assyrische Reich, das ganze Zweistromland, wir sehen das gleich auf einer Karte, sechslich. Das ist also das Reich, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Ein anderes Königreich übrigens, nicht ein anderer König. Es geht also nicht um Könige, es geht um Königreiche. Der Nebukadnezar, vertritt das erste Königreich. Er ist das Chef, das Haupt dieses Reiches. Der nach ihm kommt, ist ein anderes Königreich, nicht ein anderer König. Es geht also nicht um Könige, es geht um Königreiche. Nach dir, es gibt also ein nach dir, es gibt ein danach. Dein Reich wird nicht ewig währen. Der König lebe ewiglich. Das war also der Spruch, oder wenn man den König begrüßt hat. Der König lebe ewiglich. Aber das ist leider nicht Realität. Es gibt ein Nach dir, lieber König. Das heißt, die Weltmacht Babylon wird ein Ende haben. Bitte? Zum Glück, ja. Es gibt ein Nach dir. Der hatte sich vielleicht gedacht, es bleibt jetzt so. Es bleibt so. Aber nichts bleibt. Für die Ewigkeit bleibt. Niedriger als du, das Medopersische Reich, ist das nächste gewesen. Das war in der Ausdehnung größer, aber in der Autorität des Königs niedriger. Also, das heißt, die Autorität des Königs war bei den Babyloniern viel größer als die Autorität des Königs bei den Medopersern. Die Medoperser hatten eine konstitutionelle Monarchie. Die Babylonier hatten eine absolute Monarchie. Das heißt, der König ist absoluter Herrscher. Er gibt Gesetze und er ändert Gesetze und er bestimmt alles. Absolute Monarchie. Das, was die Medo-Perser hatten, waren, der König untersteht dem Gesetz. Das heißt, der König kann nicht bestimmen über das Gesetz. Wenn ein Gesetz mal heraus ist, muss der König das eigene Gesetz befolgen. Und ein Gesetz der Meder und Perser, das steht immer an oberster Stelle. Das kann nicht mehr geändert werden. Also konstitutionelle Monarchie. Der König selber untersteht dem Gesetz. Hat nicht absolute Macht. In dem Sinne geringer als du. Das Königreich der Medo-Perser, das ist bekannt geworden durch Kyros. Er war der Perser-König, der die Babylonier besiegte, 539. Und sein Reich ging dann bis ins Jahr 333. Jetzt die Karte, die ich versprochen hatte. Hier das Babylonische Reich. Ägypten, ich weiß nicht, ob die Karte wirklich stimmt, denn er hatte Ägypten eingenommen. Er hatte die Ägypter besiegt. Da müsste man hier Ägypten auch noch dazu zählen. Scheinbar ist der die Karte gezeichnet hat hier. Es gab Kämpfe, das ist klar. Es war nicht immer gleich. Die Ägypter haben sich auch wieder losgerissen und dann wurden sie wieder unterworfen. Das war ein Hin und Her. Aber letztlich hat Nebukadnezar die Ägypter besiegt. Also gehört Ägypten noch dazu. Das Medo-Persische Reich, hier, 539 bis 333 oder 334, je nachdem, wann man das ansetzt. 333 war bei Issos die Schlacht von Alexander dem Großen. 334 war die erste Schlacht, ich glaube, bei Gaugamela. Das war ja dann ein langer Kriegszug, als der Alexander kam und dann die Perser besiegte. Also hier das Medo-Persische Reich, sehr groß in der Ausdehnung, wie gesagt. Und dann nach ihm, Vers 39, und ein anderes drittes Königreich von Erz, das über die ganze Erde herrschen wird. Übrigens, alle diese Reiche herrschen über die ganze Erde. Von Nebukadnezar heißt es in Kapitel 4, dass er herrscht über die ganze Erde. Von Kyros heißt es und von Darius heißt es, er herrscht über die ganze Erde. Und von Alexander, dem Alexanderreich, das makedonische Reich, es war auch über die ganze Erde. Also ein Weltreich. Die ganze Erde ist hier immer relativ genommen. Die Erde, die man kannte oder die Erde, soweit man sie überblicken konnte, in dem Sinne. Man darf hier nicht mit modernen Begriffen global denken. Es ist nicht global. Also das ist das dritte Reich von Erz, das über die ganze Erde herrschen wird. Das war das Reich von Alexander. Bitte? Das zweite war Vers 39. Ja. Eigentlich ist hier eine Mischung. Erz ist in der Bibel, wenn Luther übersetzt Erz, meint er eine Mischung. Das war eine Legierung von Kupfer und Eisen, das ist Bronze, oder?
Weil später kommt dann Eisen und ich bin dieses Mal darüber gestolpert,
der Eisen. Nein, das ist wegen der Übersetzung, wegen der. Ja, das ist. Ich kann jetzt nachschauen im Griechischen, muss jetzt nur mal kurz unterbrechen. Im Hebräischen meine ich jetzt, wie das dort heißt. Das war Daniel 2,39.
In der Schule lernt man ja, wenn das Herz dann behauen ist oder bearbeitet ist, dann ist es Eis.
Also hier eigentlich das Wort hier im Aramäischen ist, steht in die Lexika sagen beides, Kupfer und Bronze. Kupfer und Bronze. Jetzt ist die Frage, entweder Kupfer oder Bronze. Aber es war nicht Eisen. Wahrscheinlich Bronze, weil es ist ja bekannt, die Bronzezeit, das war ja diese Mischung. Es war viel härter. Mit Kupfer kannst du gar nichts anfangen. Das musst du mischen. Ja, das muss man mischen. Also von daher Bronze. Bleiben wir bei Bronze. Wo waren wir jetzt gewesen? Bronze, ja. Elberfelder würde ich überhaupt sehr, sehr stark bevorzugen hier in diesen ganzen Fragen. Wenn Sie im Griechischen, wenn Sie den hebräischen Text wollen oder wenn Sie eine genaue Übersetzung wollen, wenn es wirklich drauf ankommt, dann bitte greifen Sie zu Elberfelder. Es ist einfach noch, immer noch die beste und genaueste von diesen Übersetzungen. Ich sage nicht, dass sie immer die beste ist, was die Handschriften im Neuen Testament betrifft. Da haben Sie manchmal, gehen Sie nach Handschriften, da gehen sie nach Sinaiticus oder Vatikanus und haben nur zwei Handschriften hinter sich und die anderen haben die restlichen, weiß nicht, 500, 600 Handschriften von einem Brief und dann übersetzen sie nach dem, was die zwei Handschriften sagen. Das ist ein bisschen eigenartig, weil sie die viel zu stark bevorzugen. Aber das ist der Nachteil der Elberfelder. Aber ansonsten kann man die Elberfelder sehr, sehr empfehlen. Zurück. Das makedonische Weltreich, also war das Reich Alexanders, das dritte, das über die ganze Erde herrschen wird. Wieso weiß ich das? Steht ja gar nicht im Text. Wie komme ich denn überhaupt darauf? Nun, wir müssen die Bibel erklären lassen. Und gehen wir jetzt vom Text weg und gehen zu Kapitel 11. Das heißt, wir lassen Daniel selber Daniel erklären. Wir lassen das Daniel-Buch erklären. Kapitel 11 hilft uns, um Kapitel 2 zu verstehen. Das war für mich eine große Entdeckung. Nun, das war nicht eine neue Entdeckung, die haben das schon vor 200 Jahren, die Kommentare geschrieben. Aber trotzdem eine große Entdeckung für mich, weil ich so lange das einfach nicht kapieren wollte, dass ich nur im Daniel-Buch selber suchen muss, um auf meine Fragen Antwort zu bekommen. Also, Daniel 11, Vers 2. Da haben wir diese, in Daniel 11 geht es ja um die Könige des Nordens und Könige des Südens, aber vorher, bevor diese Könige des Nordens und Könige des Südens kamen, wird ja noch ein Abriss der Geschichte gegeben. Und da heißt es in Daniel 11, Vers 2, ich will dir die Wahrheit kundtun, siehe, noch drei Könige werden für Persien aufstehen und der vierte wird reich werden. Der vierte war dann der Xerxes oder genannt auch Ahasveros. Der wird reich werden, größeren Reichtum erlangen als alle und in seiner Stärke und in seinem Reichtum wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Hier haben wir es schon. Die Perser waren nach den Babyloniern und die Griechen kamen nach den Persern. Also das nächste Reich, das nach Persien kam, ist Griechenland. Steht im Text selber hier. Gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen. Also nach den Perser kommt ein starker, tapferer König. Und wie hieß dieser König, der die Perser besiegt hat? Dieser starke und tapfere König, von dem es heißt, dass er, wie heißt es hier, mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln wird. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden. Wer war das? Alexander. Makedonien. Und Alexander, sein Reich war nicht lange, hat nicht lange gedauert. Aber sein Reich ist zertrümmert worden. Steht jetzt gerade im Text. es wird zertrümmert werden. In Vers 4. Sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden, aber nicht für seine Hinterbliebenen, das heißt nicht für seine Nachkommen. Seine Kinder hat ja zwei, der eine Sohn war schon geboren, der andere Sohn war noch nicht geboren, war noch im Mutterschoß. Der eine wurde gleich umgebracht und der andere haben sie später umgebracht. Die haben gewusst, wenn Alexanders Kinder überleben, dann haben wir keine Chance. So haben also die Generäle, die großen Feldherren des Alexander, haben sich jetzt gerissen um die Nachfolge des Reiches. Und es ging ein längerer Kampf dann los. Nicht für seine Hinterbliebenen und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat. Denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden. Hier haben wir noch einmal, nicht nur zertrümmert, das heißt auch zerstört. Also sein Reich, Alexanders Reich, wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von den Nachkommen. Also die Nachkommen bekommen es nicht, andere Leute bekommen das Reich, aber es wird zerstört. Das heißt, das Reich, das er aufrichten wollte, wird zerbrechen, wird zertrümmert. Dieses Riesenreich Alexanders bestand nur kurze Zeit. Das ist das Dritte Reich. Also Daniel 11 erklärt uns Daniel 2. Bitte? Bei Daniel 11?
11,4.
Könnte sein, dass es die vier Generäle, zuerst waren es allerdings fünf, und nicht vier. Könnte aber auch nur heißen, die vier Winde, das ist einfach auseinander. Könnte ein normaler Ausdruck für zerfallen sein. Ich weiß es nicht, kann es nicht beantworten. Übrigens zu Alexander, das darf ich hier noch zitieren. Das Leben Alexanders bildet einen Wendepunkt in der Geschichte. Er war militärisch so erfolgreich wie kein anderer. Die entscheidenden Schlachten waren die von Granicus 334, Issus 333 und Gaugamela 331. Also vorher war das, habe ich mir das falsch gesagt. Granicus, Issus und Gaugamela. Der entscheidende Sieg über Darius III. War dann im 331. Da ist der Darius III. Getötet worden. Alexander gründete Städte mit dem Ziel, dass von ihnen aus die griechische Lebensform ganze Regionen beeinflussen solle. Noch während vielen Jahrhunderten nach seinem Tod war das Griechische die Sprache der Literatur, der Religion und des Handels. Davon profitierte später auch das keimende Christentum. Alexander stieß das Tor der Welt für die Griechen auf. Der Hellenismus, die Durchdringung des Orients durch die griechische Kultur, bildete den Boden für die nachfolgenden Reiche. Alexanders Lehrer Aristoteles lehrte ihn, man solle alle Menschen unter einer Ökumene bringen. Haus unter einem Dach. Ziel sollte die Verbrüderung aller Menschen sein. Diese Idee blieb jedoch ein Traum. Weder mit Macht noch Diplomatie oder Korruption konnte Alexander Frieden unter den Völkern schaffen. Das Gegenteil erreichte er. Im Namen von Kultur und Fortschritt überzog er die halbe Welt mit Kriegen und hinterließ nichts als Scherben. Alexander wollte im Jahr 323 die arabische Halbinsel unterwerfen, durch Libyen ziehen, Karthago angreifen, aber er kam nur bis Babylon. Dort nach durchzechten Nächten erkrankte er. Der große Mann, der seinen Soldaten vor der entscheidenden Schlacht gegen die Übermacht der Perser zugerufen hatte, besiegt eure Furcht und ich verspreche euch, ihr werdet auch den Tod besiegen. Der Heerführer, der nie einen Krieg verlor, unterlag im Kampf gegen den Tod. Alexander starb am 13. Juni 323 vor Christus in Babylon am Fieber, wahrscheinlich Malaria. Er hat die ganze Welt gewonnen, aber seine Seele verloren. Also Gott hat ihm das Leben abgekürzt, war ein ziemlich stolzer Mann offensichtlich, dieser Alexander. Ja, und dann, wie geht's weiter? Nach ihm kommt ein geteiltes Reich, nach Alexander. Es heißt hier im Text, ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschlägt und wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es alle jene zermalmen und zertrümmern. Welches Reich ist das vierte Reich? Oder haben sich die Theologen die Köpfe eingeschlagen über diese Frage? Nun, die Antwort finden wir auch in Daniel Kapitel 11. Es ist so, die Lösung liegt so nahe vor der Tür und wir haben alle möglichen Bücher herangezogen, um sie zu finden. Es steht im Buch Daniel selber, die Lösung. Daniel 11, Vers 4. Sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden und nach den vier Winden des Himmels ihm zerteilt werden, aber nicht für seine Hinterbliebenen und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat, denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen. Und es wird mächtig werden der König des Südens, der hieß übrigens Ptolemaios, und einer von seinen Obersten, der hieß übrigens Seleukus, der wird über ihn hinaus mächtig werden und wird herrschen. Also hier haben wir zwei Könige. Der eine heißt König des Südens. Das war der ägyptische Ptolemaios. Das war ein Feldherr, ein General von Alexander, der am Anfang der mächtigste war. Er hat sich ganz Ägypten zu eigen gemacht, um dort zu regieren. Er wollte eigentlich das ganze Reich von Alexander haben. Aber er und sein Freund, sein Oberster, der mit ihm zusammengearbeitet hat, das war auch ein General, er hieß später Seleukus der Erste, diese zwei haben sich zusammengetan, aber der eine, dieser Oberste, dieser andere General, der hat sich dann selbstständig gemacht vom Ptolemaios, von dem heißt, der wird über ihn hinaus mächtig werden. Der hat sich nämlich dann tatsächlich das ganze syrische Gebiet an sich gerissen, ging in Gegenposition gegen den Ptolemaios und hat ein größeres Reich noch als das Reich des Ptolemaios eingenommen, das ganze Syrien bis nach Indien. Seine Herrschaft, also die Herrschaft dieses Zweiten, dieses Königs, der später der König des Nordens heißt, wird eine große Herrschaft sein. Hier haben wir also das geteilte Reich. Der Bibeltext selber sagt uns, dass das Reich nach Alexander geteilt wurde in den König des Südens, der herrschte im Süden, und den König des Nordens, der herrschte im Norden. Also hier haben wir ein geteiltes Reich. Das heißt, lesen wir im Text weiter. Hier habe ich den Text auf der Folie, ihr könnt aber in eurer Bibel mitlesen. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton, teils aus Eisen gesehen hast, das bedeutet, es wird ein geteiltes Königreich sein. Also allein jetzt zeigt das, schau die Füße. Übrigens, Füße heißt auf Hebräisch Beine. Das ist so wie die Österreicher. Die Österreicher, bei den Österreichern sind die Füße von der Hüfte bis runter zu den Zehen. Wenn man Österreicher fragt, wegen dem Fuß, dann das versteht der Österreicher unter Fuß. Und ich bin ein Österreicher, also ich verstehe das. Also Füße und die Zehen, teils aus Töpferton, teils aus Eisen. Es wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton, das bedeutet, großenteils wird das Königreich stark sein und teils wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, das bedeutet, sie werden sich durch Menschensamen mischen, aber aneinander haften werden sie nicht, gleich wie Eisen sich mit Ton nicht vermischt. Also dieses geteilte Reich hat ein Problem. Dieses geteilte Reich will sich nämlich immer wieder vermischen und will das ursprüngliche Alexanderreich wiederherstellen, aber die schaffen es nicht. Und sie versuchen alle möglichen Tricks, um nur doch noch dieses Alexanderreich wieder hinzukriegen, so wie der Alexander das hatte. Sie schaffen es nicht. Und in Daniel 11 wird das alles beschrieben, wie lange das hin und her ging, um dieses geteilte Reich zu einem einigen Reich zu machen. Das ist der Grund von Daniel Kapitel 11, um zu zeigen, wie das geteilte Reich, wie man das versucht zu einen. Es war von Anfang an geteilt und es war von Anfang an die Bemühung, dieses geteilte Reich zu einem einigen Reich zu machen. Schauen wir uns das an in Kapitel 11. Nur zwei Beispiele. Vers 6. Daniel 11, Vers 6. Nach Ende von Jahren werden sie, also die Gemeinde ist die Könige, der König des Nordens und der König des Südens, nach Ende oder nach Ablauf von Jahren werden sie eine Allianz schließen, ein Bündnis schließen, und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zu dem König des Nordens, um eine Ausgleichung zu machen, aber sie wird die Macht nicht behalten, die Tochter wird nicht die Macht behalten, und er wird nicht bestehen, er, der König, wird nicht bestehen, noch seine Macht, und sie, die Tochter, wird dahingegeben werden, samt ihrem Gefolge und ihrem Vater, der sie unterstützt hat, der wird auch dahingegeben werden. Das heißt, der Vater wollte hier eine Heirat einfädeln. Und wie das so ist, die Österreicher kennen das in der Geschichte. Die Österreicher haben gesagt, Kriege sollen die anderen führen, du glückliches Österreich, heirate. Und die haben durch Heiratspolitik, die Habsburger, haben ihre Macht dann ausgeweitet. Immer einfach mit den richtigen Leuten verheiraten und dann hast du das Reich, ist das Reich größer. Und genau das war hier der Gedanke, komm, wir verheiraten die Kinder und dann schaffen wir es doch noch, das Alexanderreich zu vereinen. Da steht in Kapitel 2, sie werden durch Menschensamen sich mischen. Menschensamen heißt, man heiratet und vermischt hier den Samen von denen und dann hat man einiges Reich. Ja. Aber sie werden nicht aneinander haften. Die schaffen es nicht. Und der Text sagt tatsächlich, die erste Heiratspolitik ist misslungen. Wie war das? Nun, das war Ptolemaios II. Von Ägypten. Der hat sich verbündet mit Antiochus II. Von Syrien. Die Tochter des Königs hieß Berenike von Ägypten. Und sie haben geheiratet im Jahr 552 vor Christus. Und es hieß dann, dieser Antiochus musste aber vorher, bevor er diese Tochter heiratet, musste er sich scheiden lassen, denn er war schon verheiratet. Das ist ja so eine dumme Sache, oder? Wenn man möchte gerne heiraten und man ist schon leider schon verheiratet mit einer Frau. Nun, die arme Frau hieß Laodike und Laodike war dann sehr böse auf den König, weil sie einfach verstoßen hat, um die Berenike zu heiraten. Und was hat die Laodike gemacht in ihrer Klugheit? Sie hat den Antiochus II. Vergiftet und die Berenike musste abhauen, musste fliehen. Und die fliehen natürlich wieder zurück zum Papa nach Ägypten und die ganze Sache ist ins Wasser gefallen. Übrigens Laodicea war die Stadt nach dieser Laodike benannt. Also die Sache hat nicht funktioniert. Vers 17 in 11 noch einmal, zweiter Versuch. Vers 17. Und er, der König des Nordens, er hieß übrigens mittlerweile Antiochus III. Von Syrien, war einer der mächtigsten Könige überhaupt. Und er, der König des Nordens, Antiochus III., wird sein Angesicht darauf richten, zu kommen mit der Heeresmacht seines ganzen Reiches. Und Schlichtung wird er mit ihm, mit dem König des Südens, das war damals der ganz junge Ptolemäus V., eine Schlichtung zu Wege bringen. Und die Tochter der königlichen Frauen, die hieß damals Kleopatra, 193 vor Christus, hat sie geheiratet. Und die Tochter der königlichen Frauen, die Kleopatra, wird er ihm geben. Also der Nordkönig hat eine Tochter, die heißt Kleopatra, und die gibt er dem jungen Südkönig Ptolemäus V., der war zum Glück nicht verheiratet, aber nur, um den König des Südens und sein Reich ins Verderben zu stürzen. Das war eine Zweckehe, um nämlich gerade den Ptolemäus jetzt unter seine Fittiche zu bekommen. Aber sie, das war die Tochter, wird keinen Bestand haben und es wird ihm nicht gelingen. Oder heißt es das Reich? Sie, im Hebräischen ist beides möglich. Sie oder es wird nicht Bestand haben und es wird ihm nicht gelingen. Dieses Reich, das er herstellen wollte, ist auch nicht zustande gekommen. Wieso? Weil die Rechnung ging nicht auf, weil die Tochter hat zu dem neuen Mann gehalten. Und die haben gegen den Vater, hat die Tochter mit dem neuen Mann gegen den Vater Krieg geführt. Und so ist es auch wieder nicht funktioniert. Also so, das heißt, es gibt immer wieder Versuche, durch Menschensamen das Reich zu einen, damit man dieses Alexanderreich wieder hat. Das war das Ziel, das Weltreich herzustellen. Nicht möglich. Also hier ein paar Karten. Nach dem Tod von Alexander dem Großen haben sich also die Feldherren gestritten. Der eine heißt Ptolemäus, das ist hier grün, weil der hat sich nach Ägypten gesetzt. Der andere ist Seleukos, der zusammen mit dem Ptolemäus gemeinsame Sache gemacht hat, um den dritten zu besiegen, der hieß Antigonus, hier lila. Antigonus war wohl der mächtigste und der war wahrscheinlich der einzige, der in der Lage gewesen wäre, die Nachfolge von Alexander anzutreten. Er war der stärkste. Und er hat es auch fast geschafft. Er war fast dabei, hätten sich nicht die anderen zusammengetan, der Seleukos und der Ptolemäus, und da oben seht ihr noch zwei andere, Kassander und Lysimachus, das waren auch Generäle. Die vier haben gegen den Antigonus dann gekämpft und haben Antigonus besiegt. Im Jahr 301 ist Antigonus getötet worden. Und es war aus mit dem Traum von Antigonus, seinem Reich. Antigonus, sein Reich, wurde dann eingenommen von Seleukos, sodass es also im Jahr 301 so ausschaute. Hier sind die Farben ein bisschen anders. Also hier unten im Süden habt ihr Ägypten, das ist das Ptolemäerreich, König des Südens. Das Gelbe hier ist das Seleukidenreich, König des Nordens. Das Braune ist Lysimachus, sein Reich gewesen, das war Kleinasien. Bis zum Jahre 281. Es hielt nicht lange stand, dann wurde er getötet und der Seleukos hat all sein ganzes Reich eingenommen. Also das ganze Reich von Lysimachus nimmt sich der Seleukos, so wurde Seleukos eigentlich zum Größten. Das andere ging dann an Kassandros, das Grüne, das ist Griechenland. Das hielt dann so lange, bis Kassandros starb, und dann haben die Söhne des Antigonus, die Antigoniden, haben dann das Reich bekommen von Kassandros, also Griechenland, Kleingriechenland. Aber die sind immer da geblieben. Die Herrschaft der Antigoniden blieb lange, aber war immer klein. Die zwei großen Reiche, die blieben, waren Seleukos, der König des Nordens, und Ptolemäus, der König des Südens. Die blieben sehr, sehr lange. Also hier im Jahre 281 seht ihr, dass hier Seleukos ist, das rote hier, das geht bis Griechenland, seht ihr, bis Makedonien hinauf. Das war die größte Ausdehnung des Seleukidischen Reiches. Und da seht ihr, die anderen sind dann nur noch das Grüne, das Dunkelgrüne ist Ptolemäus. Ein paar haben sich selbstständig gemacht, aber die wurden nicht bedeutend. In Kappadokien hat sich eine Zeit lang selbstständig gemacht, in Pontus und Armenien und was ist das? Atropatene, kenne ich nicht. Das ist auch ein Teil. Jedenfalls die zwei großen Reiche, die Zweiteilung ist fest. Im Jahr 82 war die Zweiteilung fest. Aber das ging dann einige Jahrhunderte, aber das Seleukidenreich, das zwar das stärkste war, ist dann mit der Zeit abgebröckelt, und zwar hauptsächlich ab der Zeit von Antiochos dem Vierten. Antiochos der Dritte war noch der Größte, der Stärkste. Sein Sohn Antiochos der Vierte hat dann, unter ihm begann das Reich abzubröckeln. Als Antiochos IV. Starb im Jahr 164 vor Christus, begann das Seleukidenreich zu verfallen. Die Parther wurden stark, das baktrische Reich von Indien her wurde stark, und also das zerbröckelt schon langsam. Und dann kamen die Römer sowieso, 100 Jahre später waren die Römer da, das heißt, die waren immer schon da, die Römer, aber die wurden immer mehr, kamen immer mehr in den Osten und haben dann schließlich im Jahr 63 nach Christus, vor Christus, haben sie dann das Seleukidenreich eingenommen bis zum Euphrat. Das andere gefiel an die Parther. Ja, bitte. Das war griechisch. Das nennt man Griechenland. Griechenland hat zwei Phasen. Das griechische Reich unter Alexander und das zerteilte griechische Reich. Das ist griechisch. Alles, die Ptolemäer, die Seleukiden, das ist alles griechisch, bis die Römer kamen. Gut. Also wenn wir jetzt diese Statue uns ein bisschen betrachten, ich weiß nicht, ob die so ausgeschaut hat, ich glaube nicht, dass die so ausgeschaut hat, aber gut. Ich habe das irgendwo gefunden in einem Buch, oder die Folie habe ich irgendwo dann, im Computer habe ich sie gehabt, jedenfalls. Und hier haben wir also der Kopf, ist klar, das Babylonische Reich, 65 bis 539. Der Brustteil, Medo-Persisches Reich, 539 bis 334, oder von mir aus könnt ihr auch 331 schreiben, je nachdem, welches Datum ihr lieber habt. Weil das war ja so, Alexander hatte die einfach das Persische Reich Stück für Stück einfach ihnen weggenommen. Und irgendwann rechnen wir mal dann hier dann das Ende des Persischen Reiches. Dann die Lendengegend war das Makedonische Reich unter Alexander, 334 bis 323, bis dann zum Tod. Und dann war die Zeit der Wirren, also der Kämpfe, bis zum Jahr 301. Aber die Seleukiden waren schon stark im Jahr 312. Ein Teil des Seleukidenreiches bestand ja schon 312. Also König des Südens und König des Nordens waren schon alle ab 312 fixiert. Das andere waren nur noch weitere Kämpfe, bis Antigonos besiegt war. Also ihr könnt rechnen, entweder 301 oder 312 bis zum Jahre mindestens 164. Denn 164 bis 164 war das Seleukidenreich ein Ganzes und ein großes Ganzes. Ab dem Tod von Antiochos IV. Ist dann das schön langsam zerbröckelt. Das ganze Ende, das totale Ende des Seleukidenreiches, des Nordreiches, war also im Jahr 63, als die Römer kamen. Und dann bitte hier auf der Folie falsch, ein Fehler, falsch eingezeichnet. Hier ist kein Strich mehr, was da unten ist. Das gehört auch noch. Das ist immer noch Seleukidenreich und Ptolemäerreich. Der Text spricht nur von vier Reichen, nicht von fünf. Das fünfte ist das Messiasreich, ja. Aber nicht vier die weltlichen Reiche sind nur vier. Wenn ihr den Text in Daniel 2 lest, stellt ihr ganz klar fest, es geht um vier Reiche, nicht um fünf. Ich habe diese Folie von einem Vertreter einer anderen Lehre, der meinte, es seien fünf, aber es ist ein Fehler. Deshalb habe ich sie jetzt bewusst auch genommen, damit ihr seht, es ist nicht so. Die Füße, die Zehen, ist nicht ein weiteres Reich. Nein, es geht immer noch um das gleiche Reich. Zweigeteilt von Anfang an, wie die Beine zweigeteilt sind von Anfang an. Und bleibt, die Zweiteilung bleibt bis zum Untergang beider Reiche, Ptolemäer und Seleukiden. Früher hat man sehr oft in der traditionelle Auslegung, die Auslegungsgeschichte von Daniel 2 beachtet, hat man sehr oft angenommen, das vierte Reich sei das Römische Reich gewesen. Kennt ihr das? Schon gehört? Also ein großer Irrtum. Ich habe das auch früher geglaubt. Ein großer Irrtum, weil das Römische Reich war nicht geteilt. Überhaupt nicht. Das war von Anfang an ein einheitliches Reich. Dieses ist von Anfang an ein geteiltes Reich. Also das passt überhaupt nicht auf Rom. Zweitens, dann sagt man, ja, aber Rom hat sich geteilt in Ostrom und Westrom. Sagen wir, aufpassen, Rom hat sich nicht geteilt. Die Teilung des römischen Weltreiches geschah am Ende des Westreiches. Knapp vor dem Ende des Westreiches, dann hat sich Ostrom praktisch abgekoppelt. Und das Ostrom war eigentlich die Fortsetzung und das Westrom ist untergegangen. Also es war eine kurze Zeit eine kurze Überschneidungszeit, das gibt, wo es schon Ostrom und Westrom gab nebeneinander, aber dann das Westrom ist kurz danach unter die Hand der Goten gekommen und 476, glaube ich, ist das offizielle Ende des römischen Reiches gewesen. Das Oströmische Reich, das bestand noch 1000 Jahre länger. Also, aber da kann man nicht von einer Zweiteilung sprechen. Ja. Sind wir dann schon hintereinander, ja. Bitte? Das ist nicht das Thema der Prophetie. Hier geht es um diese Reiche, in der Mitte ist Israel. Es geht letztlich immer um Israel. Und hier geht es um die Reiche rund um Israel herum, bis der Stein kommt. Wir kommen gleich zum Thema Stein. Das heißt, wir müssen nicht meinen und erwarten, was Daniel geoffenbart wurde, war der Verlauf der Geschichte der nächsten 2500 Jahre. Nein, es geht überhaupt nicht um die Geschichte von 2500 Jahren. Es geht um die nächsten 400, 500 Jahre, bis der Stein kommt. Der Stein, den Gott schickt von oben herab. Aber warten wir noch. Jetzt mal soweit. Wir ziehen jetzt mal einen Strich, vorläufigen Strich. Was wir hier lernen ist erstens, wir haben hier eine Folge von 4 Weltreichen. Nicht ein kontinuierliches Reich bis zum Ende. Also das lernt Daniel, das lernt Nebukadnezar hier. Es gibt 4 Weltreiche hintereinander. Zweitens, kein politisches System ist stabil, also kein Weltreichsystem ist stabil. Das babylonische nicht, das medopersische nicht, das makedonische nicht und das seleukidische und ptolemäische nicht, das geteilte auch nicht. Sie waren alle groß und majestätisch, zum Teil außergewöhnlich, zum Teil intelligente Herrscher, aber das Ganze ist instabil. Der ganze Koloss ruht auf Füßen, die sind so zerbrechlich, und wenn der Koloss wenn die Füße zerbrechlich sind, dann ist der ganze Koloss unsicher, instabil. Drittens, die Reiche nehmen an Qualität ab. Gold ist wertvoller als Silber. Und dann Bronze ist weniger, also Gold ist wertvoll, Silber ist weniger wertvoll, Bronze ist noch weniger wert und Eisen ist noch weniger wert. Ton, Eisen mit Ton vermischt. Sie werden härter, zum Teil auch sittlich schlechter, das ist jetzt, wollen wir jetzt nicht zu viel sagen. Viertens, keine Herrschaft währt länger als Gottes Willen. Das ist sicher. Das kommt auch klar heraus. Die Herrschaft ist begrenzt. Er bestimmt die Dauer, er begrenzt die Amtszeit der Könige und alle 4 Reiche werden zerschlagen. Und mit dem Zerschlagenwerden der Reiche, das ist dann der Stein, der kommt, das bedeutet nicht alle Reiche der Welt. Von Amerika ist nicht die Rede. Und von Australien auch nicht. Und von Genghis Khan schon gar nicht. Ja? Das sind aber alles noch wichtige Reiche, die später kamen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Was interessieren diese Menschen, an die Daniel schrieb, das Reich von Genghis Khan? Das ist überhaupt nicht wichtig. Ja? Und schon gar nicht die Europäische Union. Die ist auch kein Thema. Aber wichtig ist, diese Reiche, die jetzt folgten, die Perser, die Griechen, Kapitel 11, spricht er davon. Kapitel 11 zeigt es, die Perser sind das Nächste und nach den Persern kommen die Griechen. Und genauso war es. Alexander und die Nachfolger von Alexander, diese 2 geteilte Reiche. Und um die geht es. Also Daniel 11 erläutert sogar buchstäblich, wörtlich mit Namen Persien und Griechenland, werden dort erwähnt, in Vers 3. Fünftens, Gottes Königreich kommt dann. Aber es kommt nicht aus dem politischen Reichen heraus, es kommt von außen, ein Stein von außen zerschlägt den Koloss. Der Stein zerschlägt das babylonische Reich, der Stein zerschlägt das medopersische Reich, der Stein zerschlägt den Alexander und der Stein zerschlägt das ptolemäische und seleukidische geteilte Reich. Der Stein zerschlägt es. In der Vision auf einem Zeitpunkt in der Geschichte hintereinander. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht meinen, weil im Traum der König den Koloss zusammenbrechen sieht, bricht das alles zum gleichen Zeitpunkt zusammen. Stimmt ja gar nicht. Die Babylonier sind doch nicht zum gleichen Zeitpunkt zusammengebrochen wie die Medo-Perser. Und die Medo-Perser nicht wie die Griechen. Und dieses Ptolemäer- und Seleukidenreich. Das ist doch nicht zum gleichen Zeit zusammengebrochen. Das war geschichtlich hintereinander sind diese 4 Reiche gebrochen. Aber Gott war es, der sie zerschlagen hat. Gott war es, der den Nebukadnezar, also der das babylonische Reich zerschlug und das medopersische und das Alexanderreich und das geteilte Griechenreich. Wichtig ist noch, der Stein ist stabil. Der Stein wird zu einem Berg, der nicht umgeworfen werden kann. Der Stein ist stabil. Von diesem Stein lesen ja wir in dem Neuen Testament noch vieles. Nicht umsonst wird gerade dieser Messias, der kam, ein Stein genannt. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen Felsen, einen festen Stein. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Das sind diese Stellen, ich gebe es jetzt auch gerade alle hier. Also, wer an diesen Stein glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das wird zitiert in 1. Petrus 2, Vers 6 bis 8. Das heißt, er wird keine falschen Hoffnungen haben. Wer an diesen Stein glaubt, der muss nicht eilen, der muss nicht ängstlich fliehen, Jesaja 28, Vers 16. Deshalb zu ihm hinkommend, als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, von Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst uns aufbauen. Im Stille sein, im Vertrauen ist eure Stärke, heißt es. Jesaja 26, 28, Vers 16 ist hier der zugrunde liegende Text. Darum sagt der Herr, Jahwe, so, siehe, ich bin es, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten, bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, einen, der ein trefflich gegründetes Fundament ist. Der beständig vertraut, wird nicht entweichen. Ich habe das jetzt in eigenen Worten übersetzt, ein bisschen ausführlicher. Das, was in Eckklammern steht, ist hier von mir zusätzlich hinzugefügt, was aber im Text, vom Text her nötig ist. Ein erprobter, bewährter Stein, einer, der ein trefflich gegründetes Fundament ist und der auf ihn vertraut, im Hebräischen, der beständig vertraut, wird nicht entweichen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auch wenn er fällt, dann wird er zermalmen. Wer hat das gesagt? Der Stein selber hat es gesagt. Und es ist so offensichtlich, dass der Herr Jesus hier Bezug nimmt auf den Stein, der vom Himmel kommt und der alles zermalmt, der das Gericht spricht über die Menschen. Er hat das Gericht gesprochen über Babylon, über Medo-Persien, über Alexander und über das geteilte Griechenreich. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er ein Königreich aufgerichtet. Nun, nicht, dass es schon vollendet war damals. Natürlich nicht. Aber er hat den Grund hat er gelegt. Das Alte Testament unterscheidet nicht zwei Kommen Christi. Das Alte Testament spricht einfach vom Kommen des Reiches, des ewigen Reiches. Wie sich das in der Geschichte tatsächlich dann erfüllt, das müssen wir dem Neuen Testament überlassen. Das kann uns das Alte, da ist das Alte Testament überfordert. Wir können das Alte Testament nicht etwas sagen lassen, was erst im Neuen Testament geoffenbart wird. Wie genau das neue testamentliche ewige Königreich aufgerichtet wird, das ist nicht geoffenbart im Alten Testament. Dass es aufgerichtet wird, das ist geoffenbart im Alten Testament. Aber nicht wie. Das heißt, wir haben hier eine Zusammenschau. Wir haben hier eine Zusammenschau von diesem Fall, dieser Reiche, die hintereinander fielen. Aber es wird als ein Fall dargestellt. Und wir haben die Zusammenschau, wie der Messias kommt und sein Reich aufrichtet. Sind dazu Fragen?
Wie sollten wir finden, eine kurze Pause machen wegen der Technik? Am besten jetzt. Oder am besten jetzt.
Machen wir jetzt Pause. Gut. Also wir haben hier eine Zusammenschau in etwas verkürzter Perspektive. Vielleicht kennen Sie dieses Bild. Ich meine nicht das Bild, sondern diese Tatsache von der Zusammenschau. Das ist so wie wenn man im Norden der Schweiz steht und man schaut in den Süden. Dann sieht man so wie hier, das habe ich selber gemacht, das Bild. Das sind die Glarner Berge. Und man meint, man hätte einen großen Block vor sich. Und wenn man dann dorthin fährt, ja, und das habe ich gemacht mit meinem Sohn, wir sind da hingegangen, haben wir gemerkt, Moment, der Block ist ja gar nicht da. Das sind ganz viele Berge, wenn man das sieht, wo der weiße Pfeil hier ist, das ist hier. Ja. Und da sind wir hingefahren, und wo mein Sohn steht, das ist, wo der blaue Pfeil ist. Und das ist hier. Und man sieht, das sind hier mehrere Bergketten hintereinander. Ja. Und man konnte das von Blick aus dem Norden gar nicht feststellen. Das heißt also, wir haben hier eine Zusammenschau in verkürzter Perspektive von den Bergen. Und genauso ist es in der prophetischen Geschichte oft so, dass wir mehrere Dinge zusammengeschaut bekommen. Wir bekommen aber nicht die einzelnen zeitlichen Details, die dazwischen liegen. Man könnte das so darstellen, Entschuldigung, zwei oder mehrere zukünftige, aber zeitlich auseinanderliegende Ereignisse werden als zusammenfallend geschaut. Fernes und Nahes werden in einem einzigen Bilde dargestellt. Die zeitliche Komponente tritt zurück. Verwandte Begebenheiten, Gerichte sowie Segnungen Gottes stellen sich in einem einzigen Gemälde dar, deren zeitliche Sonderung erst durch die Erfüllung gegeben wird, sagt Hengstenberg, ein Theologe. Oder Delitzsch sagt, das Prinzip der prophetischen Zusammenschau weit auseinanderliegender Ereignisse, geschaut in verkürzter Perspektive, erlaubt es, dass der Prophet ein zukünftiges Ereignis mit einem Ereignis der gegenwärtigen oder nahe in der Zukunft liegenden Zeit zusammen in einem einzigen Bilde schaut, obwohl sie zeitlich nicht zusammengehören. Also Sie kennen dieses berühmte Geschichte von der Jungfrau, die schwanger wird. Eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären, einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Immanuel nennen. Das wurde von Jesaja zur Zeit von Hiskia gesagt. Gott würde ihnen ein Zeichen geben. Eine Jungfrau würde schwanger werden. Aber die Jungfrau, die schwanger wurde, die lebte nicht im Jahr zur Zeit von Hiskia. Die lebte erst 700 Jahre später. Bitte? An Ahas hat es gesagt, aber zur Zeit von Ahas. Ahas, Hiskia war dann später, ein bisschen später. Also die Zeit wird manchmal gekürzt dargestellt in der Prophetie. Das macht es ein bisschen für uns ein bisschen schwieriger. Wir würden ganz gern so einen besten, eine lineare Schau haben, wo uns alles gezeigt wird, was kommt. Aber das macht die Prophetie nicht.
Ich habe noch eine Frage zum Sechs. Da steht, wenn der Stein dieses Bild tritt, wird es zermalmen und es wird wie das Spreu einer Tenne zerweht, dass keine Spur mehr zu finden ist. Das griechische Reich hat aber Bestand bis heute.
Ja, es geht hier eigentlich nicht um Einflüsse und Kulturen, sondern was hier dargestellt wird, ist, dass Gott die Mächte der Könige, die Macht der Könige und die politische Macht an sich zerstört. Und das hat er getan beim Babylonischen Reich, obwohl es babylonische Einflüsse später auch noch gab. Und bis zum heutigen Tag kann man sagen, gibt es babylonische Einflüsse irgendwo. Oder das gleiche bei den Medo-Persern. Das Medo-Persische Reich selber zerfiel, obwohl es im Nachhinein auch noch Medo-Persische Elemente, vor allem es ist ja viel Medo-Persisches ins Griechische übergegangen. Zum Beispiel die Verehrung des Königs, das Niederfallen, das war persisch. Das hat Alexander übernommen von den Persern. Diese Proskynese heißt das auf Griechisch. Also und dann als Griechen, und dann bei Alexander sowieso stark, das war der Hellenismus, das Griechentum. Das hat sich dann gehalten in der Kultur der Völker. Demokratie als solches war ja auch, weil von den Persern eigentlich, später dann von den Griechen besonders, aber der Gedanke kam schon vom persischen konstitutionellen Monarchie und dann später von der griechischen, die Demokratie war ein griechischer Gedanke. Das alles hat sich in Kulturen der Völker niedergeschlagen. Das ist aber nicht das Thema. Das Thema hier ist politische Reiche, die Israel, die in der Nähe von Israel waren und die auch Israel für Israel ganz große Bedeutung hatten. Und diese sind alle zerfallen, alle vier. Also es ist nichts übrig geblieben von Seleukiden, von den Ptolemäern, also von diesem geteilten Reich, ist nichts übrig geblieben, dann auch nichts von den Medo-Persern, nichts vom Alexanderreich und nichts vom Babylonischen Reich. Die Geschichte lief weiter, ja, bis zum heutigen Tag läuft Geschichte weiter. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass Gott, der Gott des Himmels, ein Königreich aufrichtet, das nie untergeht und das stabil ist. Es ist nicht, das war nicht Absicht, dem Daniel einen Abriss der Weltgeschichte zu geben, bis zum Ende der Welt. Nein, das war nicht das Thema. Es war das Thema, dass diesen Zurückgekehrten aus der babylonischen Gefangenschaft gezeigt wird, bis zu dem Zeitpunkt, dass Israel zu seiner Herrlichkeit kommt, wird noch viel, viel geschehen müssen. Ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt bewandert seid mit der Prophetie, aber in der Prophetie des Jesaja, des Jeremia und des Hesekiel wurde dem Volk Israel immer wieder vorausgesagt, wenn ihr in die Gefangenschaft kommt, Gott wird euch wieder sammeln. Ihr werdet wieder zurückgeholt werden. Bei Hesekiel ganz stark, bei Jeremia ganz stark. Das sind die zwei Propheten, wo das am meisten betont wird. Gott wird euch aus den Völkern, wo ihr vertrieben worden seid, Gott wird euch wieder zurückführen in euer Land. Und dann werdet ihr, wenn ihr zurückgeführt seid, dann wird es herrlich werden. Dann wird es, ich muss das lesen, Hesekiel 37. Dann wird alles wunderbar. Und er spricht dann von dem ewigen Reich. Hesekiel 37. Vers 20. Siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Völkern heraus, wohin sie gezogen sind, also Babylonien und so weiter. Und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Und ich mache sie zu einem Volk im Land auf den Bergen Israels. Und ein einziger König wird für sie alle zum König sein. So Gott sagt, schaut, ich hole euch wieder zurück aus den 127 oder wie viele Länder Babylons es gab. In Persien bestand ja aus 127 Ländern. Und Babylonien ist das Vorgängerreich von den Persern gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt der Rückführung war es schon Persien. Und als dann der Perserkönig Kyros an die Macht kam, hat er die Juden, wohin sie auch verteilt worden waren, er hat ihnen die Erlaubnis gegeben, sie dürfen wieder zurückkehren. Und dann waren sie nicht mehr zwei Völker, sondern eine. Nicht mehr ein Nordreich und ein Südreich. Es gab nur noch ein Volk. Es hieß einfach Israel. Ein einziger König. Ja, und die kamen zurück. Und wer war König? Es gab keinen König. Zerubabel war kein König. Ja, wo ist jetzt der König? Da haben sie gesagt, wir müssen noch warten. Der König, der kommt noch. Der wird, ein König wird für sie alle sein. Vers 23 in der Mitte. Ich werde sie retten aus allen ihren Treulosigkeiten. Vers 24. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Jetzt haben wir sogar den Namen dieses Königs. Der David kommt wieder. Ein zweiter David. Und sie werden alle einen Hirten haben. Dieser David wird ein Hirte sein über das Volk. Sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun. Und sie werden in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Da, in diesem Land Israel, dort werden sie wohnen. In alle Ewigkeit werden sie Kinder kriegen und Kinder kriegen und wieder Kinder kriegen. In alle Ewigkeit werden sie dort in diesem Land wohnen. Und dann, und mein Knecht David wird ihr Fürst sein, für ewig. Und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens. Ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein. Den gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte. Der Tempel wird auch wieder gebaut. Für wie lange? Für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und die Völker werden erkennen, dass ich Jahwe bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum für ewig in ihrer Mitte ist. Also jetzt ist es klar. Es gibt eine Herrlichkeit Israels, und zwar eine ewige Herrlichkeit. Und Gott, und zwar so ewig, so wie ewig Gott in ihrer Mitte ist. So ewig wird diese Herrlichkeit sein. Und wo wird das sein? Im Land Israel. Und da werden sie Kinder und Kindeskinder bekommen in alle Ewigkeit. Das wird ein ewiger Bund sein, ein ewiges Heiligtum, ein ewiges Land und ein ewiger König David. Herrlich. Kam das alles? Warte mal. Sie kamen 538 vor Christus, kamen zurück. Der David war nicht da. Ja, wo ist der David? Und jetzt bekommen sie die Botschaft, wartet. Es ist nicht so, dass du gleich nach der Rückführung das alles geschehen wird. Es gibt noch ein Medo-Persien und nach dem Meso-Persien gibt es noch ein weiteres Reich, das heißt Griechenland, und ein geteiltes Griechenland, bis der Messias kommt. Wir müssen noch Jahrhunderte warten, bis der Messias kommt, der Stein. Und dann, wenn der Messias kommt, dann kommt alles. Dann kommt der zweite David. Und da kommt ein neuer Bund, ein ewiger Bund. Was hat der Messias gemacht, als er kam? Er verkündet, was war sein Thema? Worüber hat er gesprochen? Über das Reich Gottes. Die ganze Zeit das Thema des Reich Gottes. Und dann war er vom Himmel, vom Toten auferweckt, hat sich nochmals mit den Jüngern getroffen, 40 Tage. Worüber haben sie gesprochen? Über das Reich Gottes. Die ganze Zeit, das ganze Thema war immer das Reich Gottes. Dass doch diese jetzt endlich verstehen, was ist das Reich Gottes? Ja, und wo ist das Reich Gottes? Er sammelt seine Schar dort in diesem oberen Saal in Jerusalem, nachdem das Volk ihn verworfen hat als König. Aber es gab ein paar Treue. Und diese paar Treuen, mit denen versammelt er sich in diesem Abend, Donnerstagabend. Und dann nimmt er das Brot und dann nimmt er den Kelch, stellt ihn dann in die Mitte, stellt ihn dann hin. Und zuerst nimmt er den Kelch, stellt ihn hin, mischt ihn, ist alles fertig, aber er bleibt stehen. Dann nimmt er das Brot und dann bricht er das Brot und dann sagt er, das tut zur Erinnerung an mich. Und dann nimmt er den Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist der neue Bund, von dem Jeremia geredet hat. Ich will einen neuen Bund mit dem Hause Israel und dem Hause Juda schließen, nicht nach der Weise von früher, sondern nach einer anderen Weise. Mein Geist gebe ich in ihre Herzen und so weiter. Meine Gesetze schreibe ich in ihr Herzen. Ein neuer Bund wird aufgerichtet. Und das Bundesblut wird vergossen auf Golgatha. Das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für euch vergossen wird. Und dann, ja, was ist mit dem König? Dann setzt sich der König auf seinen Stuhl, nachdem er gelitten hat und auferstanden ist. Dann setzt sich der König auf seinen Stuhl. Und dann sitzt er. Und was macht er von dort aus? Er gießt von dort aus den Heiligen Geist aus. Das war nämlich das aber auch versprochen. Den Heiligen Geist werde ich euch geben. Mein Geist werde ich ausgießen. Wenn der Messias kommt, dann kommt auch der Geist. Das steht dann in Kapitel 39. Ezekiel 39. Ezekiel 39. Ich werde mein Angesicht, letzter Vers, werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe. Und darauf haben die Israeliten gewartet. Auf den Kommen des zweiten David, auf die Geistesausgießung, auf den ewigen neuen Bund. Und dann wohnt Gott mit seinem Heiligtum mitten unter ihnen für ewig. Ein Jerusalem, wo das Heiligtum Gottes mitten in Jerusalem bleibt, in alle Ewigkeit, und wo Gott immer dort wohnen wird. Auf das haben sie gewartet. Erzählt uns das Neue Testament irgendwas von so einem Jerusalem? In der Offenbarung, ganz hinten. Ein Jerusalem, 12.000 Stadien die Länge, 12.000 Stadien die Breite, 12.000 Stadien die Höhe. Ein Heiligtum, ein Allerheiligstes. Im Tempel war es 10x10x10, Entschuldigung, mit der Stiftshütte war es 10x10x10 Ellen. Im Tempel war es 20x20x20 Ellen. Und jetzt ist es 12.000x12.000x12.000 Stadien. Also 2.300 Kilometer in einer Länge. Und wo ist der Tempel? Gott selber ist der Tempel. Das ist, die Stadt selber ist der Tempel. Gott selber wohnt dort drinnen. Das ist die Erfüllung von dem, was Ezekiel vorausgesagt hat. Das war für die Jünger so schwer, denn sie haben es gesagt, ja, aber das steht doch, das ist auf der Erde, hier in diesem Israel und so weiter. Und da müssen sie lernen, nein, es gibt eine Verwandlung. Das war das Neue. Das war das Schwierige für die Jünger, festzustellen, es gibt eine Verwandlung. Aber wir müssen jetzt zurück zum Text. Für uns wichtig, Daniel hält nichts zurück von Gottes Wahrheit. Daniel glaubt und handelt. Das Wort Gottes spielt eine große Rolle in seinem Leben, deshalb ist er stabil. Und wir werden auch stabil sein, wenn das Wort Gottes eine große Rolle spielt in unserem Leben. Die Sicherheit lag bei Daniel nicht in politischen Systemen und für uns auch nicht. Und das heißt aber nicht, dass wir die Politiker im Stich lassen sollen. Wir sollen beten für die politischen Menschen. Und wir sollen beten, dass das sagen andere Stellen der Bibel, wie 1. Timotheus 2. Das nur so nebenbei. Aber letztlich ist nur der Stein, Jesus Christus, stabil. Soweit jetzt mal zu diesem Kapitel. Ich gebe jetzt überspringe ich ein paar Folien. Na gut, nein, ich lasse das. Wir lesen jetzt einfach noch Kapitel, ich möchte jetzt ein bisschen weiter, sonst schaffen wir das nicht. In Kapitel 3 haben wir eine sehr bekannte Geschichte. Der Nebukadnezar nimmt jetzt, Kapitel 2 habe ich noch nicht abgeschlossen, Entschuldigung, Vers 46. Da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel. Entschuldigung, das habe ich auch noch nicht gelesen. Vers 45. Dieses Reich, Vers 44. In der Zeit wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört wird, und das Königtum wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, und es selbst aber wird bestehen in Ewigkeit. Entsprechend alledem, was du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein sich loslässt, nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Hier also gleichzeitig dargestellt, aber in Wirklichkeit war es hintereinander. Vers 45, der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. In der Zukunft einfach, nach diesem. Der Traum ist sicher und seine Deutung ist zuverlässig. Also das ist jetzt klar, er spricht von diesem ewigen Königreich. Wir werden in Kapitel 7 dann auf dieses Königreich zurückkommen. Vers 46, da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und sprach, man solle ihm Gaben und Wohlgerüche darbringen. Der König antwortete Daniel und sagte, Wahrheit ist's, dass euer Gott der Gott der Götter ist und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du dieses Geheimnis zu offenbaren vermochtest. Dann machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und ersetzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Aber Daniel erbat sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel setze. Daniel aber verblieb im Tor des Königs. Er kommt zu großen Ehren, die Freunde Daniels kommen in eine große, hohe Position, aber es ist Gott, der sie dazu gemacht hat. Jetzt, nachdem dies alles geschehen war, geht Nebukadnezar hin und macht ein Bild von Gold. Also das, was er geträumt hat, das will er jetzt aufrichten, offensichtlich. Aber ein bisschen anders als geträumt. Das ganze Bild ist aus Gold, nicht nur das Haupt ist aus Gold. Seine Höhe 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen errichtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. Der König sandte aus, um die Satrapen, die Statthalter, die Landpfleger, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten des Landschafts zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Da versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Landpfleger, die Oberrichter, die Schatzmeister, Gesetzeskundigen, Rechtsgelehrten, Oberbeamten, der Landschaften zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und sie standen vor dem Bilde, das Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und der Herold rief mit Macht, euch wird befohlen, ihr Völker und Völkerschaften und Sprachen, sobald ihr den Klang des Hornes, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Laute, der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und dem goldenen Bild huldigen, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hat. Und wer nicht niederfällt und huldigt, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und darum, sobald alle Völker den Klang des Hornes, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Laute und allerlei Art von Musik hören, fielen alle Völker, Völkerschaften und Sprachen nieder, indem sie dem goldenen Bild huldigten, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Merkt ihr was? Immer wieder, dass der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Das wird hier stark betont. Die Musik soll die religiösen Gefühle anheizen. Das ist ja eigentlich nichts Neues für uns. Musik kann man immer verwenden, um Stimmungen zu erzeugen. Hier Stimmung zur Huldigung. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verbessern, gibt es dann noch einen Ofen. Also, er hat alles Mögliche gemacht, um hier diese Anbetung zu bekommen. Eine Nachbildung des Bildes, 10-mal, sagt er, 10-mal wird das hier erwähnt, errichtet er ein Bild auf. Eine Nachbildung dieses Bildes, das von dem er geträumt hat, aber nicht das ganze Volk kommt. Wer kommt? Nur die Prominenten des Landes. Der ist sehr clever gewesen. Der weiß, was soll ich machen, um mir meine Herrschaft zu sichern und meine absolute Herrschaft, also meine absolute Monarchie zu sichern. Am besten, indem ich mir meine prominenten Leute, die Beamten, die Volksvertreter, die Machthaber, versammle und dort werden sie öffentlich mir die Ehrung kundtun. Natürlich sagt er dem Standbild, aber das, hinter dem Standbild steht der Staat. Und der Staat, das bin ich. Das ist absolute Monarchie, oder? Der Staat, das bin ich, hat der französische König mal gesagt. Das ist absolute Monarchie. Also, er träumt von diesem gewaltigen Koloss und jetzt macht er diesen gewaltigen Koloss. Ein großer Mensch. Es gibt also einen absoluten Wert und das bin ich. Ich bin der absolute Wert in meinem Reich. Deshalb Gold. Gold ist der höchste Wert. Ich habe den höchsten Wert in meinem Reich und ich bin der absolute Wert in meinem Reich. Absolutismus. Die Musik hilft und der Ofen, der hilft auch. Natürlich nur zur Abschreckung gedacht, ist klar. Hat sich nicht vorgenommen, alle die Idee zu verheizen, jetzt die Leute. Nein, sondern war nur zur Abschreckung, um dem ein bisschen Nachdruck zu verleihen, was er gern tun möchte.
Mal kurz eine Frage. Also, ja. Wer geht dann in das ganze Volk dabei, war das dann praktisch
nicht? Steht nicht da. Es war nicht das ganze Volk. Es waren die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die Rechtsgelehrten und die Oberbeamten. Also die Polizei, die wichtigsten Soldaten, die wichtigsten Juristen und sonstigen Politiker im Land.
Und war Daniel nicht?
Daniel nicht, aber wahrscheinlich zu hoch. Der war ja am Hof des Königs. Daniel nicht. Ja, wie ist es mit der Zeit?
Ja, es ist 12 Uhr, also ich war oben und die Küche würde sich freuen, wenn wir
dann machen wir es jetzt hier, den Schnitt, und ist ja ein guter Punkt jetzt gerade.